Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 1, es ist 5:30 Uhr, da kommt das Regionaljournal.
Regionaljournal Zentralschweiz heute Abend mit diesen Themen. Die Nidwaldner Regierung stösst die Sachen Zentralbahn, Luzern und Obwalden vor den Kopf. Ein Projekt in Solothurn von der Küsnachter Schilliger-Sägerei steht auf wackeligen Beinen. Eine Zukunftstagung in Luzern nimmt KMUs unter die Lupe. Und die Dirigentin Graziella Contratto sagt, was ihr der Anerkennungspreis vom Kanton Schweiz bedeutet. Das Wetter, es gibt Sonne, aber es bleibt kalt. Am Mikrofon Tuli Stalder. Wegen dem Widerstand gegen den Ausbau der Zentralbahn im Kanton Nidwalden kommt es zu einem Krisengipfel. Die Nidwaldener Regierung zeigt sich überraschend bereit, bei der Streckenführung doch noch einmal über die Bücher zu gehen, um für Hergiswil Lösungen zu suchen. Wir haben heute Morgen darüber berichtet. Die Nidwaldener Regierung trommelt darum kurzfristig die Projektleitung der Zentralbahn und Behörden der Baupartner Stadt und Kanton Luzern und Kanton Obwalden zu einem Treffen zusammen. Karin Portmann.
Der Ausbau der Zentralbahn ist beschlossen, das Ziel bessere Verbindungen von Luzern Richtung Nidwalden und Obwalden. Das 250-Millionen-Projekt ist geplant und Luzern wird auch schon viel gebaut. Im nidwaldnerischen Hergiswil regt man sich seit einiger Zeit aber auf, weil mit der Detailplanung klar geworden ist, dass die Bahn auf eine Zitat unzumutbare Weise durch Quartier geht. Die Nidwaldner Regierung hat noch vor einem Monat klar gemacht, sie will das Projekt, das über drei Kantone hinweg geht, so wie vorgesehen durchziehen. Jetzt sieht es aber doch nach einem Umschwenken aus. Der Nidwaldner Regierungsrat Gerhard Odermatt hat gegenüber dem Regionaljournal gesagt, wir schauen die Zentralbahn zu Hergiswil doch noch eine an und lade am Freitag darum quasi zu einem Krisengipfel ein. Es braucht eine Lösung, sonst scheitert das Projekt nächste Woche im Landrat, wo ein Marsch halt verlangt wird. Dass es jetzt in Nidwalden so ein Hin und Her gibt und vielleicht sogar Projektänderungen, das wird von den Baupartnern zu Luzern und zu Obwalden genau beobachtet und macht wenig Freude, sagt der zuständige Obwaldener Regierungsrat Niklaus Bleicker.
Wir sind sehr besorgt über die Kehrtwende, weil der Abschnitt, den wir jetzt anfangen darüber diskutieren, ist Teil von einem Gesamtprojekt vom Ausbauzentralbahn Doppelspur und Tieferlegung. Und dank dem, dass wir das haben können, in eine Infrastruktur vom Bund einbetten, haben wir eine sehr gute Gesamtfinanzierung bekommen. Und jetzt nimmt man einen Teil daraus raus. Man nimmt eine Verzögerung in Kauf. Und da müssen wir noch anschauen, wie es dann aussieht mit der Finanzierung.
Änderungen von einem Projekt bringen mehr Kosten mit, wo die Baupartner zu Luzern und zu Obwalden kaum gewillt sind, für Nidwalden mitzutragen.
Wir, das muss ich ganz offen sagen, wir haben das Gesamtprojekt genehmigt und wir sind nicht bereit, dadurch einen höheren Beitrag am Gesamtprojekt zu leisten oder zu übernehmen.
Änderungen an der Linienführung haben nach Information von der Nidwaldner Regierung eine Verzögerung bis zu einem Jahr zur Folge. Die Federführung für die Bauerei ist beim Kanton Luzern, wo als Bauherr auftritt. Der zuständige Regierungsrat Max Pfister ist nicht erreichbar, aber der Zentralbahnplaner Roland Meyer lässt durchblicken, dass man auch zu Luzern schwer schnauft.
Eine Veränderung von Rahmenbedingungen sind in einer Planung immer schwierig. Das führt zu mehr Arbeit. Arbeit, die man gemacht hat, wo gegenstandslos wird. Und man muss vielleicht sogar wieder neu anfangen. Und das heisst auch, dass es gewisse mehr Ressourcen braucht und vor allem auch mehr Zeit.
Vorgesehen wäre, dass auf Ende 2013 die Zentralbahn auf der Doppelspur fahren könnte. Für den Obwaldner Regierungsrat Niklaus Bleicker ist klar, dass nur noch Verbesserungen drin liegen, die nicht Zeit kosten.
Das Gesamtprojekt ist bewilligt, das ist aufgelegt, sämtliche Grundlagen sind um. Die Lärmbelastung wird, obwohl die Zentralbahn ein bisschen höher gelegt wird, tiefer als sie bis jetzt ist. Das ist unsere Haltung, wir wollen den Zeitfahrplan einhalten, weil der ist nicht nur sagen, auch für die Wirtschaft und für alle Leute von Nidwalden von elementarer Bedeutung.
Am Freitag werden für die Zentralbahn zu Hergiswil von den Projekt- und Baupartner die Weichen gestellt. Die nächste Woche dann noch vom Landrat vom Kanton Nidwalden.
Die Firma Schilliger Holz AG von Küsnacht am Rigi kauft im Elsass eine Grosssägerei mit 120 Arbeitsplätzen. Für den Zentralschweizer Holzverarbeiter ist der Kauf ein Glücksfall. Für die Gemeinde Lauterbach im Kanton Solothurn könnte der Kauf aber schlimme Folgen haben. Da hat die Firma Schilliger nämlich eine neue Sägerei geplant. Die ist jetzt aber überflüssig. Der Maurice Velati vom Regionaljournal Aargau-Solothurn.
Die Schilliger Holz AG will mehr produzieren, weil die Nachfrage nach ihren Produkten ist gross. Genau darum plant man auch seit Monaten zu Lauterbach an einem neuen Holzverarbeitungszentrum. Im Kanton Solothurn freut man sich auf das. Die Wirtschaftsförderung will Zulieferbetriebe ansiedeln und Abnehmer zum Beispiel für Holzpellet oder Abwärme. Man redet von einem eigentlichen Holzcluster zu Lauterbach mit mindestens 100 neuen Arbeitsplätzen. Jetzt könnte aber eben alles anders kommen, weil die Firma Schilliger im Elsass die Sägerei kaufen kann, sei Lauterbach eigentlich gar nicht nötig, sagt der Geschäftsführer Ernest Schilliger.
Tatsächlich ist im Moment unser Bedarf an mehr Kapazität deckt, jetzt mit dem Werk da im Elsass. Und das andere werden wir jetzt Step by Step anschauen.
Schritt für Schritt. Man hört es, der Ernest Schilliger ist selber ein bisschen überrascht. Er hat nämlich nur per Zufall auf der Suche nach einer Okkasionsmaschine für Lauterbach die Sägerei im Elsass entdeckt, wo gerade Konkurs gegangen ist. Die Firma Schilliger hat dann mitgeboten für den Kauf von dieser Firma. Man hat aber nicht wirklich daran geglaubt, dass man den Zuschlag bekommt. Genau das ist jetzt passiert und die Schilliger AG übernimmt damit eine komplett ausgerüstete und moderne Sägerei. Ein Schnäppchen für die Zentralschweizer Firma. Nur das Projekt zu Lauterbach hat Ernest Schilliger trotzdem jetzt nicht einfach ablösen. Dafür ist die Planung schon viel zu weit. Man kann im Solothurnischen nämlich schon fast anfangen bauen.
Bei den Gebäuden und so weiter gibt es noch Detailplanungen, die noch ausstehend sind. Eigentlich. Aber in Bezug auf Technik, also Maschinenanlagenplanung, all das ist abgeschlossen. Und die Baubewilligung ist eigentlich faktisch auch um. Es ist eine kleine Formalität, die muss erledigt werden, aber es ist eigentlich da.
Auch eine grosse Maschine sind schon bestellt für Lauterbach, die Anzahlung dafür schon gemacht. Die Schilliger Holzbau AG hat jetzt also plötzlich zwei Grosssägereien am Haus. Eine, die schon läuft und eine, die fix fertig geplant ist. In den nächsten Wochen will die Geschäftsleitung entscheiden, was man jetzt macht in dieser Situation. Eine Sitzung ist auch geplant mit allen Beteiligten vom Projekt zu Lauterbach.
Nachrichten. Drei Zucker Vermögensverwalter haben mit falschen Angaben 59 Anlagekunden getäuscht. Die Kunden haben so insgesamt über 21 Millionen Franken verloren. Die drei Vermögensverwalter sind heute vor dem Zuger Strafgericht gestanden. Die Staatsanwaltschaft beantragt Freiheitsstrafe zwischen 3 und 6 Jahren. Das, weil zahlreiche Anleger während 6 Jahren planmässig und systematisch getäuscht worden sind. Der Verteidiger verlangt einen Freispruch. Das Urteil ist noch nicht bekannt. Die Bieriblachen AG in Grosswangen fusioniert mit ihrer Tochterfirma Tenta. Ab dem neuen Jahr wollen sie als neu gegründetes Unternehmen am Markt auftreten. Klar ist, dass das neue Blachenunternehmen sich auf den Standort Grosswangen konzentriert. Die Produktion vom Zelthersteller Tenta zu Hasli-Rüegsau wird aufgelöst. Insgesamt werden 200 Stellenprozent abgebaut. Betroffen sind 3 von insgesamt 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Polizeihunde von der Kantonspolizei Luzern haben sich gestern 2-mal erfolgreich auf die Pferde von Einbrechern gemacht. Zum einen hat man dank einem Hund ein Einbrecherpaar ausfindig machen, das in Litau eingebrochen ist. Der Polizeihund hat die Pferde aufgenommen. Im Wald hat die Polizei das Paar dann festnehmen. In Wallhausen hat die Polizei dank einem anderen Polizeihund 2 Jugendliche schnappen. Sie haben sich nach dem Einbruch in einem Komposthaufen versteckt. Morgen geht's los mit der 5. Zukunftskonferenz zu Luzern. Dort treffen sich Leute aus der Wirtschaft und aus der Forschung. Was kommt politisch auf Europa zu? Wie könnte man in der Wüste erneuerbare Energie gewinnen? Oder wie reisen wir in den nächsten Jahren, Jahrzehnten? Vorgestellt wird an dieser Konferenz auch eine Untersuchung zu den KMUs in der Schweiz, den kleinen und mittleren Unternehmen. Eine der Hauptaussagen dieser Untersuchung: Viele Firmen in der Schweiz wissen wenig oder nur schlecht, was in die Zukunft auf sie zukommt. Der Michael Zetzi hat mit dem Georges Ross geredet. Er ist Direktor der Zukunftskonferenz und stellt die Untersuchung morgen dem Publikum vor.
Herr Ross, Schweizer KMUs tun sich schwer mit der Zukunftsplanung. Es würde den KMUs eigentlich helfen, wenn sie längerfristig wieder in die Zukunft schauen.
Also wir haben gesehen, dass viele wissen, dass es Einflussfaktoren gibt, die ihren Markt sehr schnell verändern. Und gleichzeitig haben sie Antwort gegeben, dass sie eigentlich nicht so schnell darauf reagieren können. Und die Diskrepanz zeigt eigentlich dann, dass man, wenn man früher erkennen würde, wie sich der Markt verändert, dann hat man mehr Zeit, um darauf zu reagieren.
Ich habe mit dem Werner Bründler geredet. Er ist Direktor vom Gewerbeverband vom Kanton Luzern und er sagt dazu das hier.
Wenn man die kleinen und mittleren Unternehmen jetzt nicht die Erwartungen hat, dass die sich mit diesen Fragen so würden beschäftigen würden, dann würden wir die eigentlich überfordern. Weil eine Langfristplanung bei einem kleinen und mittleren Unternehmen liegt in der Grössenordnung von 5 Jahren. Und im Rahmen von diesen Zeitscheiben werden die sich müssen am Markt können behaupten mit ihren Leistungen und Produkten.
Also ich glaube, grundsätzlich stimmt das. 5 Jahre ist eine wichtige, gute Perspektive. Kommt aber darauf an, in welchem Bereich das man tätig ist. Also wenn Sie in einer Unternehmung tätig sind, wo zum Beispiel Infrastruktur wie Eisenbahn oder Stromversorgung zum Gegenstand haben, dann sind 5 Jahre zu wenig. Denn Sie müssen ja wissen, dass ja allein schon die Planung, die Umsetzung, die Realisierung von diesen Projekten 20 Jahre in Anspruch nehmen. Aber ich glaube auch, viele KMU sind 5 Jahre eine gute Perspektive. Vielleicht ist auch noch zu sagen, was der Bründler sagt, es ist zu aufwendig. Wir können auch aufzeigen, dass es mit relativ einfachen Mitteln möglich ist, ein Früherkennungssystem zu haben, einen Google Alert einrichten bei den Themen, wo man merkt, die sind für einen wichtig. Eine Liste führen von den 10 wichtigsten Trends für die eigene Branche, für das eigene Unternehmen. Also ich schätze, das ist ein Aufwand von, sagen wir, 2-3 Stunden in der Woche. Und das lohnt sich dann eben am Schluss, weil man dann besser weiss, was ist im Umfeld passiert, auch im weiteren Umfeld.
Jetzt sagt der Werner Bründler vom Luzerner Gewerbeverband, bei vielen KMUs sind die grossen Innovationen gar nicht gefragt.
Unsere Konsumenten brauchen Leistungen heute genauso, wie sie gleicher Art vor 10 oder 15 Jahren gebraucht hat oder noch länger. Also er braucht nach wie vor einen Sanitär, er braucht einen Heiziger, er braucht einen Maurer und an diesem Grund Leistungen, die hier erbracht werden, wird sich nicht wahnsinnig viel verändern.
Was sagen Sie zu diesem Statement?
Diese Branche gibt es, aber selbst wenn Sie jetzt ein Restaurant zum Beispiel anschauen, dann müssen Sie doch feststellen, dass in den letzten 10 Jahren die Verpflegung am Mittag von den Leuten, die auswärts gehen, essen, sich sehr, sehr fest verlagert hat von den Restaurants auf Bäckereien, weil jetzt alle Bäckereien auch Menüs anbieten, die man mitnehmen kann. Und da sehen Sie, dass eben auch da eine Veränderung im Gang ist. Vielleicht nicht so schnell wie in einem Hightech-Bereich, aber sie sind im Gang.
Nur eine dritte Aussage von Werner Bründler, dem Direktor vom Gewerbeverband vom Kanton Luzern. Er sagt, der Erfolg der KMUs spreche für sich.
Das ist jetzt nicht die erste Krise, die wir drinnen stecken. Oder? Wir haben anfangs von dem Jahrtausend gehabt. Wir haben in den 90er Jahren schwierige wirtschaftliche Zeiten gehabt. Das sind eigentlich die kleinen und mittleren Unternehmen sehr erfolgreich gewesen. Und das ist auch heute so. Also sie sind flexibel, sie reagieren eigentlich sehr schnell. Und sie sind dort dann eigentlich recht stabil.
Bin ich absolut einverstanden. Aber man darf sich dann einfach nicht zu behaglich fühlen und meinen, wir kennen sein Umfeld und wir kennen, wie die Zukunft aussieht. Also ich erlebe beispielsweise Garagier, wo jetzt einfach wirklich an Grenzen kommen mit der Elektronik, die ein Auto drin ist. Und wenn man das nicht für sich früher kennt und dann eben auch die entsprechenden Massnahmen einleitet, dass man dann doch auch im Bereich KMU eben kann, aus dem Rennen gerührt werden. Und das zu verhindern ist natürlich das grösste Ziel.
Der Georges Ross zur Untersuchung, wie sich Schweizer KMUs auf künftige Herausforderungen einstellen. Sie ist eine international gefragte Dirigentin, Graziella Contratto, die in der Schweiz aufgewachsen ist und auch heute noch dort lebt. Sie war die erste Frau, die in Frankreich Chefdirigentin worden ist von einem staatlichen Orchester. Sie ist Intendantin vom Davos Festival und sie macht immer wieder bei außergewöhnlichen Projekten mit, zum Beispiel dann, wenn sie mit dem Komikerduo Ursus und Nadeschkin auftritt. Die 43-jährige Dirigentin Graziella Contratto wird jetzt von ihrem Heimatkanton, dem Kanton Schweiz, für ihr vielfältiges Arbeiten ausgezeichnet. Heute bekommt sie den Anerkennungspreis. Sie ist bei uns im Studio vorbeigekommen. Ich habe mit ihr geredet und sie gefragt, was die Auszeichnung für sie bedeutet.
Es ist eigentlich auf zwei Seiten ein sehr schöner Preis. Für mich persönlich natürlich, weil ich das Gefühl habe, es wird geschätzt, was ich mache. Und ich habe auch immer versucht, wenn ich ein Konzert oder irgendwelche kulturelle Ereignisse auf Schweiz geholt habe oder in Schweiz habe dürfen, mit der Hilfe von verschiedenen Sponsoren oder auch teilweise von Stiftungen aufführen. Ich habe immer gehofft, dass dadurch auch das Schweizer Publikum einfach vielleicht einen anderen Eindruck bekommt, was eigentlich Kultur oder was Musik, klassische Musik kann mit einem selber machen, wenn man da zulässt oder zuschaut. Und die andere positive Seite ist, durch das habe ich das Gefühl, der Preis zeigt eigentlich auch, dass die Schweiz nicht nur unbedingt einfach ein sehr engstirniger und extrem konservativer Kanton ist. Das Gefühl hat man manchmal vielleicht auch bei Abstimmungsresultaten. Sondern es ist ein Ort, wo sehr viele Leute sind, die gerne Kultur haben, die gerne möchten, ihr Herz öffnen und ihre Ohren öffnen. Und dortige Arbeitsprojekte, die ich jetzt da habe, in den letzten paar Jahren durchführen, die das wirklich schätzen und auch immer dabei sind und das unterstützen.
Sie sind ja Konzertpianistin und Kammermusikerin gewesen, bevor Sie zum Dirigentenstab gegriffen haben. Wie war das gewesen für Sie, als Sie das erste Mal vor einem Orchester gestanden sind als Dirigentin?
Ja, das war dann in der Studienzeit. Ich habe eigentlich relativ spät erst angefangen mit Dirigieren. Das war mit etwa 25. Das allererste Erlebnis war ziemlich speziell, weil das war mit einem Konservatoriumsorchester in Bern. Und ich weiss, ich musste Fledermaus-Ouvertüre dirigieren von Johann Strauss. Und das ist ein ziemlich rabiater erster Einsatz, den man da muss geben. Und ich bin tatsächlich im ersten Einsatz hinter sie vom Podest runtergefallen und der Stab ist zur Klarinette hinterher geflogen. Nachher ist dann der Dirigierlehrer zu mir gekommen, das ist der Manfred Honig, und hat gesagt, ja, was ist denn los, Graziella? Und er hat gesagt, ja, also irgendwie, ich weiß auch nicht, der Anfang, der hat mich jetzt so mitgenommen. Und er hat gesagt, ja, ich muss halt lernen, dass die Emotionen müssen in der Musik vom Orchester her rauskommen und nicht in mir explodieren. Und das war ein sehr weiser Spruch gewesen und ein sehr weiser Ratschlag, den ich nachher versucht habe, dann in meinem weiteren Studium, ganz am Anfang gewesen, dann auch umzusetzen.
Ein weiterer Schritt in ihrer Karriere war vor 11 Jahren, hat sie den Claudio Abbado auf Berlin geholt, zu den Berliner Philharmoniker. Graziella Contratto, Sie sind 2 Jahre lang dort gewesen, als musikalische Assistentin mit 32. Was haben Sie dort gemacht?
Also man muss mal vielleicht so sagen, in Amerika ist ein musikalischer Assistent einer, der ziemlich viele Sachen hat, dirigieren darf. In Berlin ist das selbstverständlich nicht der Fall, aber das ist auch völlig in Ordnung gewesen, das war von Anfang an klar gewesen. Berliner Philharmoniker haben keine Zeit mit irgendwelchen dahergelaufenen Schweizer Dirigentinnen und auch mit allen anderen Assistentinnen ist es das Gleiche oder Assistenten, mit denen irgendwelche Konzerte zu machen. Man hat dort einen ganz anderen Auftrag. Man muss zum Beispiel jetzt, das war der Fall gewesen beim Claudio Abbado, man muss Partituren vorbereiten. Das heisst, er gibt die Dirigierpartitur ins Notenarchiv. Dort habe ich wahrscheinlich etwa 80% von meiner Zeit verbracht, in dem schönen, verstaubten Notenarchiv von der Philharmonie. Auf jeden Fall habe ich dann die Partitur dort rein bekommen und musste auf alle sämtlichen Orchester-Notenpulte die Korrekturen machen. Und ja, da lernt man das Leben von einer ganz anderen Seite kennen. Aber mindestens kann man sagen, ich habe sehr viel gelernt über Kopierapparate. Ich habe sehr viel gelernt über Klebstreifen. Welche Klebstreifen kann man in der französischen Edition zum Beispiel, darf man nur einen Klebstreifen verwenden, der nachher nicht das ganze Papier wegreisst, wenn man sie daraus nimmt. Das sind so die einen Seiten gewesen. Und das, was für mich als Musikerin natürlich sensationell war, muss ich jetzt doch sagen, das ist einfach, dass ich das Orchester täglich beobachten konnte bei den Proben, bei den Konzerten. Ich habe Tourneen mitgemacht, ich habe auch in Bühnenmusik dirigiert, ich habe mal eine Probe dirigieren, das war auch eigentlich ziemlich sensationell gewesen. Und man lernt einfach sehr viel kennen über, also das ist eigentlich fast so ein Hype-Klassik-Business, oder, wo dort abläuft, mit den besten Agenturen, die täglich vorbeikommen und die besten Künstler.
Es ist ja schon noch ein Phänomen. Wenn ich an grosse Dirigenten denke, dann denke ich an Herbert von Karajan, an Leonard Bernstein, an Claudia Abbado oder an Simon Rattle. Frauen tauchen in meinen Vorstellungen nicht auf. Wieso ist das so?
Ja, es gibt mittlerweile schon auch sehr erfolgreiche Frauen. Zum Beispiel gibt es Simone Young, die australische Dirigentin, die ist ja Intendantin und Chefdirigentin in der Hamburger Staatsoper. Es gibt auch jetzt in der Generation unter mir, so zwischen den 20- und 30-Jährigen, gibt es Dirigentinnen, die ganz sicher werden Karriere machen. Da sehe ich eigentlich nicht schwarz. Ich habe das Gefühl, es ist teilweise ein kleines Generationsproblem. Also die Frauen, die jetzt meine Mütter könnten sein, sagen wir mal zwischen 60 und 70, die haben wirklich noch müssen kämpfen. Und die haben vor allem ein Dilemma gehabt, dass sie nicht gewusst haben, soll ich jetzt männlicher sein als männlich, damit man ja nicht merkt, dass ich ursprünglich eigentlich eine Frau bin. Und das ist einfach bei den Orchestern auch nicht gut angekommen. Wenn man aber zu weiblich überkommen ist, ist es wahrscheinlich auch irgendwie nicht ganz ernst genommen worden. Und ich glaube, erst mit unserer Generation, und ich denke auch die Jüngeren, die jetzt nachkommen, die können eigentlich so ein bisschen mit einer echten Ausstrahlung, so wie sie selber sind, oder so wie wir selber sind, vor einem Orchester hertreten, und das wird akzeptiert.
kommen wir zurück in die Schweiz, in die Kanton Schweiz. Graziella Gantrato, dass sie heute den Anerkennungspreis bekommen. Da gibt's, ist ein Grund dafür, ist auch, dass sie immer wieder zurückkommen in den Heimatkanton. Zum Beispiel auch gerade heute. Sie bekommen zwar den Preis, aber sie organisieren auch noch gerade das ganze Konzert, das heute Abend läuft.
Ja, es war eigentlich umgekehrt in der Reihenfolge. Zuerst haben wir das Konzert machen. Das ist ja ein Gedenkkonzert an Arthur Schnabel, einer der wichtigsten Pianisten vom Anfang 20. Jahrhundert, der in der Schweiz begraben ist. Mit seiner ganzen Familiengrab befindet sich ebenfalls auf dem Schweizer Friedhof. Er war eine unglaublich wichtige Persönlichkeit für das internationale Musikleben in den 20er Jahren, in den 30er Jahren. Er musste nachher wegen der Nazis fliehen. Ich habe dann gewusst, dass ich den Preis bekomme, den Kulturanerkennungspreis, und habe mir gedacht, wenn wir das überreichen möchten, wäre das eigentlich noch schön innerhalb von einem Konzert, und dann haben wir das gerade miteinander koordiniert. So ist es eigentlich passiert.
Gibt es noch irgendeinen musikalischen Traum, den Sie haben, den Sie noch unbedingt verwirklichen
wollen? Ja, also bevor ich stirb, sehr gerne würde ich eigentlich wahnsinnig gerne ein Opernschiff bauen vom Vierwaldstättersee. Ich hoffe jetzt auch, dass irgendeine vielleicht die Schifffahrtsgesellschaft auf mich zukommt, dass wir eine Machbarkeitsstudie machen können. Und zwar ging es darum, dass ich möchte Wagner-Opern auf einem Schiff direkt auf dem Vierwaldstättersee aufführen. Und das Publikum ist auch noch gerade drauf. Und der Orchestergraben, oder wenn es überhaupt kein Graben mehr ist, ist auch noch drauf. Und mein Ziel wäre, das noch vor der Saal modulable eigentlich auf beide Stellen.
Graziella Gontrato ist das gewesen. Den Anerkennungspreis bekommt sie heute im Mietenforum Schweiz. Das Konzert fährt um 7:30 Uhr. Ja. Es ist 6:03. Sie hören jetzt Regionaljournal Zentralschweiz. Themen vom Tag fasst jetzt Michael Zetzi für Sie zusammen.
Krisenstimmung zwischen den Kantonen Nidwalden, Luzern und Obwalden, und zwar wegen der Zentralbahn. Die Nidwaldner Regierung ist überraschend bereit, beim Ausbau zu Hergiswil doch noch einmal über die Bücher zu gehen, weil sich dort die Anwohner massiv wehren. Dass es bei dem beschlossenen 250 Millionen Projekt jetzt möglicherweise könnte Änderungen geben, das macht den Baupartner zu Luzern und zu Obwalden Sorgen. Am Freitag lässt die Nidwaldner Regierung die Baupartner darum zu einem Treffen ein. Schilliger Holz AG von Küsnacht am Rigi hat im Elsass eine Grossagerei gekauft. Für die Schweizer Firma ist das ein Glücksfall. Gemischte Gefühle hat man jetzt dafür in der Gemeinde Lutherbach im Kanton Solothurn. Auch dort hat die Firma Schilliger nämlich eine neue Sagerei geplant. Die Sagerei, die ist jetzt aber eigentlich überflüssig. In den nächsten Wochen will die Geschäftsleitung entscheiden, wie es weitergehen soll. Viele kleine und mittlere Unternehmen in der Schweiz setzen sich zu wenig mit den Herausforderungen auseinander, die in Zukunft auf sie zukommen. Das ist das Resultat von einer Untersuchung, die morgen an der 5. Europäischen Konferenz von Trendforschern zu Luzern vorgestellt wird. Die 43-jährige Dirigentin Graziella Gontrato wird von ihrem Heimatkanton Schweiz für ihr vielfältiges Arbeiten ausgezeichnet. Sie bekommt heute einen Anerkennungspreis. Graziella Gontrato war unter anderem die erste Frau, die in Frankreich Chefdirigentin geworden ist von einem staatlichen Orchester.
Wie es ums Wetter steht, das weiss der Felix Blumer von SF Meteo.
Am Abend hat es vor allem vom Wäggital bis zur Rigi noch dichtere Wolken. Im Flachland ist es zum Teil aber nur leicht bewölkt. In der Nacht ist es dann zum Teil klar und verbreitet gehen Temperaturen auch im Mittelland auf Wert unter 0 Grad zurück. Es gibt also Frost und man sollte heute Abend frostempfindliche Pflanzen durch reinholen. Morgen Morgen bildet sich über dem Mittelland und den Voralpen entlang wieder Hochnebelfelder. Sonst ist es morgen Tag durch ziemlich sonnig. Erst gegen den Abend sind dann vor allem Richtung Wäggitaler Bergwolkenfelder auf. Morgen Nachmittag liegen die Höchstwerte bei rund 5 Grad in Luzern, ebenfalls 5 Grad in Zug, dann in Schweiz 4 Grad, Einsiedeln 2 Grad, in Andermatt oben minus 1 Grad und auf dem Pilatus minus 4 Grad.
Das war das Regionaljournal Zentralschweiz vom 14. Oktober. Verantwortlich für die Sendungen war Dario Pelosi. Am Mikrofon verabschiedet sich Thuli Stalder. Im Internet finden Sie uns unter der Adresse regionaljournal.ch. Dort können Sie diese Sendung auch als Podcast abladen oder einzelne Beiträge nachhören. Hier auf Mainz geht es jetzt gerade weiter mit dem Echo der Zeit.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.